Ich bin ein B-Leader.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
Hi und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Folge His2Go. Hier bei uns, wie immer, im Studio mit mir David.
Und mit mir Viktor.
Und auch dieses Mal hat in diesem Fall Viktor uns eine ganz fantastische Geschichte mitgebracht, die uns wieder mal an alle Ecken und Enden und zu unterschiedlichen Zeiten der Geschichte in eine ganz spannende Story verwickeln wird. Viktor, du hast das Ganze für uns vorbereitet und ich bin sehr gespannt, wohin die Reise heute gehen wird. Vorher noch eine ganz klitzekleine Frage an dich, Viktor. Was trinken wir beide denn zu dieser Folge?
Ja, du hast uns hier ein schönes Malzbier mitgebracht. Mhm. Ich habe gerade vorher schon einen Schluck genommen. Bringt so Kindheitserinnerungen wieder hoch.
Ja, es ist sehr süß, sehr gehaltvoll.
Ja, genau. Ich glaube, damit bin ich jetzt auf jeden Fall gestärkt für die Folge.
Ja, und damit würden wir auch gleich loslegen, wenn da nicht noch eine Sache wäre.
Stimmt.
Denn für alle von euch, die vielleicht länger schon dabei sind, euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir eine kleine Veränderung haben. Und das wird euch auch im Laufe der Folge noch auffallen. Wir haben ein paar Dinge verändert bei unserem Tondesign. Das auffälligste war natürlich unser Intro. Da haben wir jetzt ein neues Zitat eingetauscht. Und mehr dazu sagen wir am Ende, wenn euch das noch interessiert, warum wir das getan haben. Wir wollen uns aber gar nicht so lange damit aufhalten, sondern wir sagen, wie immer, Viktor, genug rumgefaselt, starten wir mit der Folge.
So ist es. Und los geht es mit einem kleinen Intro. Es ist der 12. Mai 1996, als Hans-Dietrich Borgwardt von seiner sonntäglichen Bootstour auf der Tollense in Mecklenburg nördlich von Altentreptow zurückkehrt. Zu Hause angekommen, erzählt er seinem Sohn Ronald, was er gerade am Ufersaum nahe Welzin gesichtet hat. Knochen. Knochen, die aus der torfigen Erde herausgeragt sind, das hat er gesehen. Sein Sohn, ein ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, ist sofort Feuer und Flamme. Er möchte wissen, was sich dahinter verbirgt, was das für Knochen sind. Nur wenig später befinden sich Vater und Sohn wieder am Flüsschen, der Tollense. Zu Fuß begehen sie jetzt die grasig-schlamme Uferzone, bis sie an der vom Vater angezeigten Stelle, an einem frisch erodierten Prallhang, tatsächlich auf Knochen stoßen. Braun gefärbt vom Torf. Obwohl sie nur Laien sind, stellen beide vermutlich noch vor Ort fest, dass es sich hier um menschliche Überreste handelt. Einen Knochen nach dem anderen fischen sie jetzt aus den Torfablagerungen der Uferkante, bis die Abenddämmerung einbricht. Doch bereits in den Morgenstunden des nächsten Tages ist Ronald Borgwardt wieder vor Ort, macht sich wieder an die Arbeit und borgt wieder Knochen für Knochen. Zu seiner Überraschung steckt in einem Knochen, vielleicht ein Oberarm, ein spitzer Stein, ein Feuerstein, wie sich später herausstellen sollte. Neben den vielen Knochen entdeckt er außerdem noch ein langes Stück Holz, das bearbeitet ist und aussieht wie ein Baseballschläger. Ronald Borgwardt meldet daraufhin dem Landesamt für Bodendenkmalpflege umgehend seinen Fund. Und das Landesamt engagiert jetzt Prähistorikerinnen und Archäologen mit der Sondierung der Fundstelle. 2 Monate und wenige Grabungsschnitte später können an der Fundstelle mit der Bezeichnung Welzin 20 200 Knochen untersucht und dokumentiert werden. Nach der Durchführung der Radiokarbon-Methode im Labor können die Knochen auf das Jahr 1250 bis 1300 vor unserer Zeitrechnung datiert werden. Sie stammen also aus der Bronzezeit. War es eine Fehde, ein Nachbarschaftsstreit, ein Ritual? Mitnichten. 20 Jahre später steht für die Forscherinnen und Forscher vorerst fest, im idyllischen Tollensetal liegt das älteste Schlachtfeld Europas. Hier hat die erste Schlacht der europäischen Bronzezeit stattgefunden. Was aber war hier genau geschehen und wie kommen die Archäologinnen, Prähistoriker, Anthropologinnen und Paläontologen zu diesem Schluss? Das ist heute Thema unserer Geschichte.
Okay, das gefällt mir ja sehr gut. Ich mag es ja, wenn wir mal wieder ein bisschen weit zurückgehen in der Zeit und die vielleicht oder vermutlich älteste Schlacht Europas, die ist genau nach meinem Geschmack. Finde ich sehr spannend und du wirst uns bestimmt mit auf die Reise nehmen, auch zu den Methoden, wie man das vorgefunden hat, wie man vorgegangen ist, welche Schlüsse man warum daraus ziehen kann. Das interessiert mich ganz besonders. Wir hatten ja schon ein paar Mal solche präanthropologischen oder archäologischen und teilweise auch Fundstellen intensiven Folgen, die wir mal vorbereitet haben. Und finde ich ganz besonders spannend. Hab auch schon mal gehört von dieser Schlacht, also freue ich mich umso mehr und ja, kann es eigentlich kaum erwarten, loszulegen.
Ja, ich dachte mir schon, dass du ja eigentlich so ein bisschen auch der Experte bist. Du hast ja ganz viele Folgen schon dazu gemacht. Mhm. Ja, spannend, dass du schon davon gehört hast. Also ich muss sagen, ich hatte davon noch nie gehört und war bei der Suche auf Folgen völlig überrascht gewesen von diesem hochaktuellen und spannenden Thema. Und bin jetzt gespannt, wie du bei den Fragen abschneiden wirst.
Wir hatten es, glaube ich, sogar in einer Quizfolge schon mal, wenn mich nichts
echt?
Wenn mich nicht alles täuscht, hat Chiara, unsere Quizmasterin, auch schon mal eine Frage dazu gestellt.
Dann hast du besseres Gedächtnis als
zur ältesten Schlacht Europas, ja, vor ein paar Monaten. Ich weiß, das würde ich dann vielleicht freuen, natürlich nicht viel dazu, wie so oft. Deswegen werde ich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen raten müssen, aber ich schaue mir diese Fragen gerne mal an.
Die erste Frage, David, ist: Was gehörte vermutlich zum wichtigsten Handelsgut der mecklenburgischen Bevölkerung der Bronzezeit? War das Bernstein, war das Kupfer oder war das die Kunst der Bronzeverarbeitung, also Wissen und Fähigkeiten?
Das ist natürlich ein bisschen eine Trickfrage, ob man Wissen als Handelsgut jetzt zählen kann. Und da das mir so tricky vorkommt in der Frage, bin ich schon ein bisschen versucht, das auch zu nehmen, weil ich würde sagen, man kann auf jeden Fall das so sehen. Und dann ist es auch überzeugend, dass diese spezielle Handwerkskunst damals besonders begehrt war.
Kommen wir zur zweiten Frage. Aufgelöst wird nämlich wie immer in der Folge. Die Untersuchung welcher Schlacht gilt als Initialzündung der modernen Schlachtfeldarchäologie?
Oh.
Ist das die Schlacht am Little Big Horn? Ist das das Schlachtfeld bei Kalkriese, also wo es um die Varusschlacht geht? Oder ist das die Schlacht bei Alesia?
Okay. Zwei von denen haben wir ja sogar schon durchgenommen in unserem Podcast. Glaub eher nicht, dass es die Schlacht am Little Bighorn ist. Ich weiß nicht, ob es da so viel zu untersuchen gab, denn da musste man, glaube ich, nicht allzu viel ausgraben. Hat man vielleicht später. Die Schlacht von Alesia ist einfach jetzt bei mir nicht so bekannt für die archäologische Forschung, während natürlich die Schlacht bei Kalkriese sehr, sehr bekannt ist. Deswegen tippe ich auf die. Das ist zumindest so auch mit die erste Schlacht oder das erste Schlachtfeld, an das ich denke, wenn ich darüber nachdenke, dass, ja, sage ich mal, irgendwelche alten Speerspitzen ausgebuddelt werden. Also die Antwort, Kalkriese.
Ja. Alles klar. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Die ist vielleicht eine Frage für Spezialisten, also für dich.
Also nicht für mich.
Dank welcher archäologischen Methode kann die Herkunft und Migrationsbewegung prähistorischer Menschen nachverfolgt werden? Ist das die Radiokarbonmethode oder die Dendrochronologie oder die Strontium-Isotopen-Analyse?
Also die Radiokarbonmethode ist einfach, um Gegenstände zu datieren. Also das reicht, denke ich, nicht. Das würde bedeuten, dass jetzt, also natürlich könnte man schon auch sagen, dass man es dafür benutzen kann. Aber da denke ich jetzt eher an einen einzelnen Gegenstand. Bleiben also zwei, von denen mir eigentlich nur B was sagt. Deswegen nehme ich jetzt mal Antwort B. Aber ich kann das auch nicht richtig zuordnen, muss ich zugeben.
Aber ist sicherlich auch bei einer deiner Folgen vorgekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir werden auf jeden Fall sehen, was die richtige Antwort sein wird.
Vielleicht kommen ja alle drei auch in der Folge vor, das wäre natürlich cool.
Ja, vielleicht.
Okay. Na gut, dann reden wir nicht weiter rum. Ich bin gespannt, wie es losgeht.
Wir gehen erstmal dorthin, wo das Ganze stattgefunden hat, nämlich in das Tollensetal. Und wie du und viele andere, ja, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, wo sich das genau befindet.
Ich weiß
das
nicht.
Fangen wir erstmal damit an. Und zwar befindet sich das im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, in Mecklenburg genauer. Und zwar 35 Autominuten südlich von der Universitätsstadt Greifswald. Der Name kommt von einem schmalen Fluss, der in der Region um Weltsien malerisch meandert, also so schlangenhaft verläuft. Ich meine jetzt den Fluss, die Tollense. Wir können uns also vorstellen, dass es da sehr feucht ist und tatsächlich vor Ort ist das Tal von grünen Wiesen und Weiden bestimmt heutzutage. Dass die Knochen überhaupt so lange überdauert haben, ist einer bis zu 3 Meter dicken Torfschicht an den Uferkanten des Flusses zu verdanken. Die feuchte Erde schützt nämlich die Knochen vor Zersetzung und gleichzeitig sorgen auch der ansteigende Meeresspiegel und der dadurch verursachte Rückstau dafür, dass der Boden die Knochen auch immer weiter freigibt. Also man kann davon ausgehen, dass vielleicht auch in Zukunft weiter dort auch noch bestimmte Funde gemacht werden.
Ah, ja.
Auch die zunehmende Erosion der Böschungskanten sorgt dafür, dass immer mehr Sedimentschichten freigelegt werden, in denen sich eben potenziell archäologisches Fundgut befinden kann. Der Flusslauf hat sich seit der Bronzezeit vermutlich nicht so stark verändert. Also wir müssen uns vorstellen, dass eben, wie gesagt, der Flusslauf sehr ähnlich war, aber dass die Landschaft deutlich feuchter und mooriger war. Also das nicht so ist, dass wirklich ein ganz geradlinig sowieso nicht, weil er meandert, aber dass so ein klarer Fluss zu erkennen war, sondern dass es sehr flach war und dass es auch immer wieder sozusagen über die Ufer getreten ist und insgesamt einfach diese Region wahnsinnig feucht, nass war. Wie gesagt, moorig. Für die Menschen in der Bronzezeit, die hier mit ihren Holzwagen Waren wie Kupfer, Zinn, aber auch Wolle und Gold handeln wollten, war so ein breites und mooriges Tal ein ziemliches Hindernis.
Ja.
Die Ost-West-Route über die Tollense an neuesten Erkenntnissen zufolge aber eine ganz wichtige Handels-, ja sogar Fernhandelsroute, die nämlich über die Oder im Osten, also den Fluss Oder, bis in den Süden nach Mitteleuropa reicht, die Fernhandelsroute. Diese These wird jetzt von der Entdeckung einer Trasse bei Welzin im Jahr 2013 gestützt. Hier muss es also eine Talquerung, eine Trasse bzw. einen Weg gegeben haben. Und zwar ein Weg, der über 3 Meter breit war und hauptsächlich aus aufgeschüttetem Sand bestand, das aber mit Eichenholz und Steinfassungen fest zusammengehalten wurde.
Ja, wieder mal ein Beispiel dafür, wie weit verzweigt diese Handelsnetzwerke vor 3000 Jahren waren. Keine Römer, die da gehandelt haben, das waren Leute deutlich vorher.
Ja, Leute aus der Region um Mecklenburg teilweise, die aber eben dann auch sicherlich auch weitergereist sind, als wir es vielleicht vermuten.
Vielleicht unsere Vorfahren, wer weiß.
Ja, stimmt. Hier konnten also eben auch problemlos Holzwagen gezogen werden. Von Menschen, aber meistens eben auch von Pferdern oder Rindern. Nicht selten trafen sie hier wohl auch auf bronzezeitliche Händler, die auf der Tollense in Nord-Süd-Richtung unterwegs waren und den Fluss nutzten, um ihre Waren auf Booten und Flößen zu transportieren. Also hier bei Welzin war vermutlich also ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt des bronzezeitlichen Handels. Und David, was würde man jetzt vielleicht an so einer Kreuzung vermuten? Also auch an einem Fluss.
Dort entstehen zumindest zu späterer Zeit oft ja Städte, Siedlungen, weil man eben genau dort den Handel kontrollieren kann. Also das ist jetzt ein Phänomen, was ich eher aus dem Mittelalter kenne. Deswegen eben hier vielleicht noch nicht der Fall. Vielleicht eine kleinere Siedlung, weil dann kann man eben später auch Zölle verlangen beispielsweise, wenn man den Handel kontrolliert. Und an einem Fluss ist sowieso immer sehr naheliegend, dort was zu bauen.
Das stimmt, du hast absolut recht. Man würde eine Siedlung dort vermuten.
Eine Siedlung zu dieser Zeit, genau, keine Stadt.
Ja. Ja, genau. Aber genau das ist immer noch nicht gefunden worden.
Ach so, okay.
Du hast aber vollkommen recht. Und Archäologen und Archäologen stellen sich immer noch die Frage, woran das liegen kann. Natürlich ist es so, dass es sein kann, dass die Spuren einfach nicht mehr da sind oder wahnsinnig schwer zu finden sind. Also, dass da noch Ergebnisse kommen können. Was es aber auf jeden Fall gegeben hat, das scheint festzustehen, ist ein Damm oder eine Talquerung. Also nachdem Borgward eben den ersten Knochen dort gefunden hat, wurden dann natürlich weitere Grabungen dort angelegt. Und es wurden etliche Holzpfosten bei Tauchgängen gefunden, etwas südlich von dem Fundort Welzin 20. Also flussaufwärts.
Holzpfosten, okay.
Genau. Und auch Holzstrukturen wurden sogar geborgen, also Pfosten auf den Hölzern noch drauf lagen. Also wir können uns deshalb denken, dass dort wirklich ein Damm existiert hat oder vielleicht sogar eine Brücke. Wie gesagt, das ist nicht ganz sicher. Sicher ist, dass an genau dieser Stelle auch noch viele Keramikgefäße oder Bronzefunde wie Armringe gemacht worden sind und natürlich auch wieder menschliche Überreste.
Okay, also irgendwas hat es hier gegeben, vielleicht ja dann sogar irgendwelche Gebäude. Es gibt ja auch Pfahlbauten, Häuser, die so gebaut werden, ich glaube in so wässrigen Gegenden, aber wahrscheinlich nicht genug, um das sagen zu können, sonst wüssten wir das.
Genau, also das ist die entscheidende Frage, beziehungsweise da wird immer noch geforscht, ob es eben hier Häuser oder eine Siedlung gegeben hat, denn das kann man immer noch nicht nachweisen.
Und Holz ist natürlich auch nicht das beständigste Material. Also ich bin auch ein bisschen überrascht, dass man einen Baseballschläger-ähnlichen Holzgegenstand gefunden hat und auch diese Pfahlgegenstände, das ist ja auch schon ein großes Glück, weil Holz zersetzt sich auch, aber offensichtlich sind die Bedingungen hier besonders gut dafür, dass es erhalten bleibt. Das ist natürlich ein Wunder für uns.
Ja, das ist nochmal eine wichtige Anmerkung. Also viele Gegenstände, die meisten Objekte, Gegenstände und auch menschliche Überreste sind eigentlich deshalb so gut erhalten, weil sie eben in diesem Torf gelagert worden sind, das eben relativ feucht war und dadurch war es überhaupt möglich. Wir müssen uns aber vorstellen, dass etliche Überreste verschwunden sind.
Die sind aber nicht mehr da.
Aber gerade diese Holzbeile, die kann ich dir nachher auch noch zeigen. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Wir schauen uns jetzt erst nochmal an, was es mit diesem Damm auf sich hat. Und mit Hilfe der Radiokarbonmethode und der Dendrochronologie, damit misst man ja mit der Dendrochronologie die Anzahl der Ringe sozusagen in einem Baumstumpf.
So war das.
Dass dieser Damm vermutlich schon um 1900 bis 1700 errichtet worden ist. Also die Handelsroute, die existierte bereits seit 500 Jahren.
Okay, bevor die Schlacht stattfand.
Bevor diese Schlacht stattgefunden hat. Es ist außerdem nachweisbar, dass die Anlage immer wieder repariert und umgebaut worden ist. Also die vielen Holzpfosten könnten eben sogar darauf schließen, dass es hier eine richtige Holzbrücke gegeben hat. Auch das konnte man eben nachweisen, dank dieser unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Methoden auch. So oder so ist diese Talkehrung bzw. der befestigte Damm eben ein ganz wichtiger Ort für das bronzezeitliche Wegenetz gewesen. Und dort war man eben auch über die Oder dann an die Fernhandelsroute angebunden.
Mhm.
Bestätigt werden diese Befunde auch noch von der Geomagnetik, die anhand von magnetischer Anomalien, Sedimente oder Materialwechsel feststellen kann. Und im Fall von der Ausgrabung konnte man eben genau mit dieser Methode feststellen, dass von Osten her zwei massive Trassen in Richtung des Flusses verlaufen sind. Also hier war scheinbar tatsächlich eben, wie gesagt, nochmal durch ganz viele unterschiedliche Methoden der Archäologie bewiesen worden, dass es einen Handelsknotenpunkt war und gab.
Ja.
Und das wird auch nochmal dadurch bestätigt, dass es eben bereits vor dem Fund von Borgward des ersten Knochens sozusagen vorher in den Jahren zuvor auch viele Bronzefunde schon gegeben hatte, aber eben keine menschlichen Überreste. Und diese Feststellung ist eigentlich dahingegen interessant, als dass es in der Region keine Bronzen- und Zinnvorkommen gibt.
Okay.
Die Frage, die sich hier also auftut, ist, wo oder mit was wurde eigentlich gehandelt?
Sehr gute Frage, Victor.
Ja. Die Antwort der Archäologinnen und Archäologen ist tatsächlich Know-how bzw. Dienstleistung.
Natürlich.
Und ja, die Menschen, wir lösen gleich die Frage auf. Es ist wirklich so, die Menschen hatten ja nicht so viel Material dort eben zur Verfügung und sie mussten deshalb auch lernen, umzugehen mit dem Material, das sie hatten. Und Altmetall spielte in dieser Region eine ganz große Rolle. Das konnten auch Archäologen jetzt wieder nachweisen, beispielsweise an aufgebogenen und halbierten Armringen, aus denen Messer gefertigt worden waren. Das heißt, sie haben schon eben gelernt, zwangsweise eben gut mit diesem Metall umzugehen und das eben besonders gut zu verarbeiten. Deshalb wird eben davon ausgegangen, dass dieses Wissen eben auch mehr oder weniger gehandelt worden ist und dass die Menschen tatsächlich eben auch dieses Wissen dort weitergegeben haben. Und das ist eben dann auch die Antwort auf die Frage, die ich eingangs gestellt habe.
Ja, okay, dann konnte ich das doch richtig draus schließen. Hat natürlich ein bisschen geholfen, wie du die Frage gestellt hast. Aber ist nicht ungewöhnlich. Man sagt immer in der Geschichte, auf solchen Handelswegen oder auf Netzen des Verkehrs, da wandern nicht nur Waren hin und her, sondern das ist immer auch Wissen, immer Know-how, Informationen, die mit den Menschen dort auch gehandelt werden. Also immer auch ein Austausch des Wissens. Und hier haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür, auch aus der Bronzezeit. Und es ist auch einleuchtend, dass diese Leute sich auf irgendwas spezialisieren. Und die waren dann eben die Spezialistinnen und Spezialisten ihrer Zeit wahrscheinlich für die Verarbeitung dieses Rohstoffs. Also ja. Sehr beeindruckend.
Ja. Und absolut. Und deshalb ist man ja eigentlich immer noch auf der Suche nach Werkstätten auch, die diese Bronzeverarbeitung auch nochmal bezeugen würden. Klar. Also nicht nur nach Funden, dass man Bronze findet, sondern dass man eben auch Zentren findet, wo das wirklich verarbeitet worden ist, wenn man eben davon ausgeht, dass hier im Norden, in Nordeuropa oder hier in Mecklenburg eben ein ganz wichtiges Bronzeverarbeitungszentrum war sozusagen. Die Fernhandelsroute ist auch durch archäologische Funde natürlich nachgewiesen. So hat man eben Gold, Seide und Lapislazuli-Perlen aus dem östlichen Mittelmeerraum des zweiten Jahrtausends gefunden, also vor unserer Zeitrechnung. Und das ist ja eigentlich schon ein sehr starker Beweis dafür, dass hier eben weitreichend gehandelt worden ist. Das Problem ist nämlich ja, wie gesagt, dass es dort im Tollensetal sonst wenig Handelswaren gibt. Also es gibt Bernstein tatsächlich.
Okay.
Bernstein wurde auch schon zu dieser Zeit gehandelt, ist aber noch sehr selten und zumindest gibt es da sehr, sehr wenig Funde dazu. Also wir müssen davon ausgehen, dass es wirklich die Bearbeitungskünste der Nordeuropäer waren. Hier zogen also vermutlich Handelskarawanen durch, die sehr professionell organisiert waren und professioneller, als wir uns das vielleicht vorstellen. Also vielleicht stellen wir uns bronzezeitlichen Handel irgendwie so von Person zu Person, also Mann zu Mann oder Frau zu Frau vor, ohne dass es da irgendwie eine Organisation gegeben hätte. Aber tatsächlich vermuten Archäologen, dass es richtige Karawanen gegeben haben könnte. Eben Wagen gezogen worden sind, Boote gezogen worden sind, Floße gezogen worden sind, um eben eine bestimmte Menge auch an Waren und Nahrungsvorräten auch über eine gewisse Strecke auch ziehen zu können.
Spannend. Also wenn du sagst, Boote gezogen oder Flöße, das heißt, die wurden von am Ufer laufenden Zugtieren dann gezogen.
Ja, ja, okay. Teilweise. Ja. Oder sicherlich auch von Menschen oder teilweise, von Menschen, wenn man keine Zugtiere hatte. Denn so konnte man immer noch mehr Güter transportieren.
Ist gut, dass man es nochmal mehr vor Augen hat. Ja, spannend, dass das auch so genutzt wurde. Ja.
Ansonsten wissen wir über das Leben der Menschen tatsächlich sehr, sehr wenig. Also etwa 70 bis 115.000 Menschen lebten zu dieser Zeit in Mecklenburg-Vorpommern. Also in dem heutigen Bundesland. Und die lebten größtenteils natürlich von der Landwirtschaft und der Viehzucht. Wohnten sonst vermutlich in alleinstehenden Häusern. Und das war es dann auch größtenteils. Mhm. Also vielleicht wissen wir noch so ein bisschen, was sie gegessen haben, aber beispielsweise, wie sie politisch organisiert waren, welche religiösen Vorstellungen es gab, darüber haben wir eigentlich überhaupt keine, oder ja, da haben wir eigentlich keine Idee von.
Mhm.
Und das liegt natürlich auch daran, dass sie anders als in Mesopotamien und Ägypten zu dieser Zeit noch keine Schrift entwickelt haben. Und das soll überhaupt nicht wertend sein. Die Menschen in der nordeuropäischen Bronzezeit, die waren einfach nicht auf eine Schrift angewiesen. Große Gesellschaften, die in einer einheitlichen politischen Struktur zusammengelebt haben, die gab es nicht. Davon ging man bisher zumindest aus. Aber spätestens mit dem Fund von inzwischen über 12.000 Knochen von 144 Menschen im Tollensetal, die sich in das Jahr um 1300 einordnen lassen, runzeln einige Wissenschaftler durchaus die Stirn. Noch dazu, weil nur ein Teil der Fläche ausgegraben ist und von einer bisherigen Auffindungsrate von etwa 20% ausgegangen wird. Prähistoriker und Archäologinnen schätzen, dass hier insgesamt 4000 Krieger gegeneinander gekämpft haben. Könnten hier also Großmächte der Bronzezeit am Werk gewesen sein? Ist natürlich die große Frage, die wir auch am Schluss leider nicht mit Sicherheit beantworten können. Das kann ich schon mal sagen.
Ja.
Denn das große Problem ist, wir wissen auch allgemein so gut wie nichts über Großmächte im bronzezeitlichen Europa und wie sie organisiert waren, wer überhaupt dann auch so viele Männer in die Schlacht führen konnte, mit welchem Ziel überhaupt, wie können wir sie überhaupt bezeichnen, also wer sind sie überhaupt? Das sind alles Fragen, auf die es heute keine Antworten gibt, morgen vielleicht schon.
Mhm.
Oder aber auch nie. Also das muss man auch dazu sagen.
Ja, also ich meine, solche Großmächte, die hinterlassen natürlich Spuren, ne? Das heißt, also das ist wirklich bei solcher Dünne an Spuren, die wir dort haben, natürlich dann schon sehr schwer zu sagen. Und wenn das diese Zahl sich als ja zutreffend herausstellt, 2000 Krieger pro Seite, dann ist es natürlich schon eine enorme Zahl für die Zeit. Also da muss ja irgendwas dahinter stecken.
Ja.
Da muss also noch einiges zutage gefördert werden, um hier eine ja stärker belastbare Aussage treffen zu können.
Richtig, ja. Und dadurch, dass dieser Fundort ja auch erst 1996 aufgespürt worden ist, könnte man sich ja immer noch vorstellen, dass es eben auch in Zukunft immer wieder Orte geben wird, wo man vielleicht Indizien dafür findet, dass die Menschen vielleicht doch in größeren Gemeinschaften organisiert waren, als wir es bisher eben glauben.
Denkbar ist es auf jeden Fall, ja.
Aber eben, dass diese Fragen jetzt überhaupt gestellt werden, also dass wir eben jetzt darüber sprechen können, ob in der Bronzezeit die Menschen nicht auch in größeren Gemeinschaften organisiert waren, das ist auch der Erforschung des Schlachtfeldes im Tollensetal zu verdanken. Und das steht ja vermutlich fest, dass eben dort tatsächlich eine Schlacht im Jahr 1250 bis 1300 vor unserer Zeitrechnung stattgefunden hat. Die Überreste der Gefallenen und Toten haben sich im feuchten und moorigen Terrain dann abgelagert, dabei aber auch verlagert. Also die übergroße Zahl der Knochen ist deshalb nicht im Verbund geblieben, sondern wurde einzeln durch jüngere Flussablagerungen und Torf überdeckt und dadurch auch konserviert, bis sie dann 1996 eben Hans-Dietrich Borgward entdeckt hat. Etwa bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich in der Literatur zur Bronzezeit mehrheitlich die Erkenntnis festgesetzt, dass in der Bronzezeit die Gesellschaft friedlich war, Waffen eher als Selbstdarstellung dienten. Forschung in den darauffolgenden Jahren bis in die Gegenwart hinein, also in den letzten 25 Jahren, sollten allerdings hervorheben, dass Gewalt und Krieg auch in der Bronzezeit existierten und stark ausgeprägt waren.
Mhm.
Und als treue Histogo-Hörer habt ihr sicher auch schon gehört, wie es so um die bronzezeitlichen Kulturen im Mittelmeerraum beispielsweise stand, um 1300 bzw. 1200 vor unserer Zeitrechnung.
Ganz ähnliche Zeit, der große Zusammenbruch, den wir uns dort angeschaut haben.
Ja, und wie das vielleicht sogar noch miteinander zusammenhängen kann, dazu kommen wir auch noch am Schluss.
Mhm.
Aber dass eben Krieg und Gewalt durchaus auch für einen apokalyptischen Zustand sorgen kann, das ist eben jetzt auch in der neueren Forschung natürlich ganz klar präsent. Und das ist auch nochmal ein Hinweis darauf, dass man gerne diese Folge nochmal hören kann. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, welche Folge das ist.
Da muss ich auch wieder schätzen. Ich glaube 37 oder 39 oder sowas. Also
Es geht um den Zusammenbruch der bronzezeitlichen Kulturen im östlichen Mittelmeerraum.
Genau.
Und ich glaube, wenn man danach sucht, dann findet man das dann.
Bronzezeit, Apokalypse ist, glaube ich, im Namen, wenn ich mich nicht täusche. Da sprechen wir über einige Theorien auch.
Das stimmt. Und wie wir uns das Ganze jetzt vorstellen können, also den Krieg in der Bronzezeit und warum es so schwer ist, das zu rekonstruieren, das erfahren wir in einem ganz besonderen Teil unserer Folge. Und dieser Teil heißt wie, David?
Das ist selbstverständlich der historische Kontext.
David, und damit hast du natürlich ins Schwarze getroffen. Archäologinnen und Archäologen haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem mit Themen wie Kultur und Handel beschäftigt, wenn sie sich bronzezeitlichen Funden zugewandt haben. Also Funden wie Vasen, Armreife, Halsketten oder Geschirr wurden eben kulturgeschichtlich eingeordnet und sollten den friedlichen Handel bezeugen. Natürlich wurden auch Waffen gefunden, aber man wollte ihre Bedeutung nicht überschätzen und hielt eben an der Deutung fest, dass Äxte, Speere oder Pfeilspitzen eher ein Mittel zur Selbstdarstellung waren als tatsächlich eine Waffe. Dann im Jahr 1996 mit dem Buch War Before Civilization des Anthropologen Lawrence H. Keeley beschäftigen sich immer mehr Prähistorikerinnen und Prähistoriker mit Gewalt und Krieg in der Bronzezeit. Der Grund ist, dass in diesem Buch Keeley mit dem Mythos friedlicher archaischer Gesellschaften aufräumt. Archäologen und Archäologen profitieren dabei von der Herausbildung einer neuen Disziplin, nämlich der Schlachtfeldarchäologie.
Mhm.
Die Vorläufer dieser Disziplin entstehen im Zuge der Erforschung des Schauplatzes der Schlacht am Little Bighorn.
Wirklich?
In den 1980ern.
Oha.
Tatsächlich, ja. Dort wurden Knochenfragmente anthropologisch analysiert, Metallsuchgeräte wurden eingesetzt, also Metalldetektoren, ballistische Experimente wurden durchgeführt und das alles in einem Ausmaß, wie es eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt noch nirgendwo anders stattgefunden hatte. Und das sind alles Elemente, die ich gerade aufgezählt habe, die auch bei der Untersuchung des Tollensetals um Weltziehen eine große Rolle spielen. Elemente und Methoden natürlich auch.
Ja, faszinierend. Da habe ich ja voll daneben gegriffen. Und obwohl ich die Folge gemacht hatte zur Schlacht am Little Bighorn, muss ich zugeben, darauf sind wir auch nicht eingegangen. Also selber schuld, habe ich damals den Teil einfach nicht mit reingenommen. Also davon habe ich noch nie gehört, dass sie das so intensiv erforscht haben.
Ja, tatsächlich. Also ich fand das ganz spannend und du hattest ja auch den großen Vorteil, muss man sagen, dass du noch auf schriftliche Quellen zurückgreifen konntest.
Ja.
Und du sozusagen damit eigentlich schon ausreichend Material hast, um diese Schlacht in einer Folge zu rekonstruieren. Hier aber sind wir eindeutig gezwungen, sozusagen uns der Schlachtfeldarchäologie und den Methoden zu bedienen. Und das wird jetzt auch gemacht. Und während bei der Schlacht am Little Bighorn niemand sich fragt, ob die Waffen, die eingesetzt werden, tatsächlich kriegstüchtig sind, kommt dieses Vorurteil bei bronzezeitlichen Auseinandersetzungen tatsächlich immer wieder zutage, vor allem in der Anfangszeit der Erforschung zu Kriegen in der Bronzezeit. Aber in der Bronzezeit entstehen eben auch Waffen, die nachweislich für den Kampf taugen. Aus ersten Stabdolchen werden jetzt verzierte Vollgriffschwerter aus Kupfer und Zinn. Pfeilspitzen aus Bronze oder Lanzen und Dolche aus diesem neuen Material werden schärfer und gefährlicher. Also die Vorstellung, dass diese Waffen kaum für den Kampf getaugt haben sollen, die sind längst widerlegt. Und die bekannteste bronzezeitliche Schlacht ist wohl die im Jahr 1274 vor unserer Zeitrechnung, die tatsächlich fast zeitgleich mit der im Tollensetal stattgefunden hat. Und David, ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, welche Schlacht ich meine, oder?
Ja, ich musste auch gleich am Anfang schon dran denken, weil ich dachte, das ist ja, in der Zeit ist ja wahnsinnig viel. Und auch die Schlacht, von der ich gleich sagen werde, wie sie heißt, die hängt auch im Zusammenhang ganz fest mit dem Zusammenbruch dieser bronzezeitlichen Staaten. Also ganz, ganz wichtige Schlacht. Und sie heißt natürlich Schlacht bei Kadesh oder von Kadesh, wo die Ägypter gegen die Hethiter kämpfen. Und auch dazu wird es wahrscheinlich bald eine Folge geben, Victor, weil wir beide ja über das Thema schon nachgedacht haben.
Ja.
Deswegen war es für mich jetzt leicht, drauf zu kommen, welche Schlacht du meintest.
Das stimmt. Wir hatten uns nämlich auch schon darüber unterhalten, weil das natürlich ein Missgeschick war, aber wir wissen ja nie, was wir für Themen vorschlagen und euch zur Auswahl geben, wenn ihr unserem Premium-Angebot sozusagen folgt. Und Kadesh war auch auf der Liste übrigens, ist aber nur auf Platz 2 gelandet und deshalb sind wir hier im Tollensetal in Mecklenburg.
Ja.
Aber bei dieser Schlacht von Kadesh zwischen den Ägyptern und den Hethitern im heutigen Syrien haben 20.000 Ägypter gegen 37.000 Hethiter gekämpft tatsächlich. Mhm. Und völlig übertrieben sollen diese Zahlen nicht unbedingt sein. Also die halten Wissenschaftler für durchaus plausibel.
Nicht zuletzt, weil es eben zwei Großreiche waren, die so eine Feldmacht auch ins Feld schicken konnte. Was natürlich eben die Frage aufwirft bei einer eigentlich gar nicht mal so viel kleineren Streitmacht dann, wer zum Teufel steckt dahinter? Völlig in unserem richtig. Mecklenburg-Vorpommern-Krimi können wir es ja fast nennen.
Ja, stimmt. Und dort ist es ja so, dass es eben keine archäologischen Ausgrabungen zur Schlacht gibt. Also da hat man nie irgendwas gefunden. Hm. Dafür aber gibt es natürlich schriftliche Überlieferungen über diese Schlacht.
In Syrien jetzt meinst
du? In Syrien, genau. Und das ist irgendwie dahingegen deshalb auch ein Gegenstück so ein bisschen zu unserer Schlacht. Und es unterscheidet diesen Fundort auch von einer anderen berühmten archäologischen Ausgrabungsstätte, die fast zeitgleich entdeckt wird, fast zeitgleich jetzt in historischen Maßen, also 9 Jahre vorher im Jahr 1987, nämlich die bei Kalkkrise, wo sich die berühmte Varusschlacht zwischen Arminius und Varus abgespielt haben könnte oder sich zumindest ein Teil davon abgespielt haben könnte. Aber auch hier gibt es ja Schriftquellen zu und auch das macht die Rekonstruktion einfacher. Wir müssen hier bei unserer Schlacht darauf verzichten. Denn das ist bei unserem Krieg im Tollensetal leider nicht möglich, dass wir da irgendwie was auskramen können. Hm. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, trotzdem möglichst plausible Erklärung für das vermutlich immerhin älteste Schlachtfeld Europas zu suchen. Wir springen jetzt wieder zurück ins Jahr 1996. In das Jahr, wo Ronald Borgward eben die ersten Funde gemacht hat. Und es finden unmittelbar danach dann auch die ersten Grabungen statt. Und bereits in 1 Meter Tiefe werden eben dann zahlreiche Knochen freigelegt, die in ziemlich dichter Konzentration beieinander liegen. Ronalds Knochen mit eingebohrter Feuersteinspitze sollte sich tatsächlich als ein Oberarmknochen herausstellen. Also einer der ersten Knochen, die er gefunden hat. Und diese Pfeilspitze, die er gefunden hat, die war eine von ganz vielen. Also da wurden jetzt ganz viele sogenannte Projektile gefunden und bei Welzin 20 ausgegraben. Neben den vielen Skelettresten, die man natürlich gefunden hat. Der Bodendenkmalpfleger und Entdecker des Fundortes bleibt weiterhin sehr aktiv, also auch nach seinem ersten Fund und auch als das Interesse für die Städte Ende der 90er wieder abflacht. Mhm. Die Gelder fehlen nämlich und trotz hunderter Knochen gehen Experten zunächst davon aus, dass sich hier ein bronzezeitliches Opferritual oder ja ein lokaler Streit ereignet hat und neue Erkenntnisse für die Archäologie wären damit eigentlich nicht unbedingt gegeben. Deshalb ist es eben dann wieder Ronald Borgward selbst, der weiter mit anpackt und 1999 den nächsten erstaunlichen Fund macht. Er findet eine poloähnliche Holzkeule. Mhm. Ja. Und ich zeige dir jetzt einfach mal ein Bild von diesen beiden Keulen.
Ja.
Und vielleicht kannst du dann was über den Zustand sagen und ob du bestätigen kannst, dass sie wirklich so aussehen, wie ich es jetzt sage.
Es hört sich auf jeden Fall jetzt schon so an, als würde ich ungern damit eins auf den Kopf bekommen. Aber schauen wir uns das Ganze mal an, ja. Okay, also ich bin echt beeindruckt, wie gut erhalten diese Holzgeräte sind. Wenn du jetzt irgendwo in Schuppen gehst, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, dann siehst du auch wahrscheinlich Holzgegenstände, die erst 50 Jahre alt sind, die gefühlt genauso aussehen. Also Wahnsinn. Und das eine sieht mir schon aus wie ein leicht gebogener Vorschlaghammer, so hätte ich es jetzt beschrieben. Aber ja, damit könnte man auch Polo spielen oder auf jemanden einen
oder Croquette eben.
Ja, und das andere hat schon eindeutig Baseball-Züge. Also in beiden Fällen ist es ziemlich eindeutig, dass man das gut als Waffe verwenden könnte. Und spannend aber, dass es komplett aus Holz ist. Sonst findet man ja aus anderen Kulturen, die viel Holz benutzen, beispielsweise polynesisch oder so oder auch mittelamerikanisch haben die dann oft noch was dran. Mhm. Aber das sieht hier ja nicht so aus. Also keine weiteren Steine oder so. Also ganz interessant, dass die komplett aus Holz sind.
Ja, stimmt. Und das ist auch sonst bei vielen Funden eben so, dass der Zustand tatsächlich sehr gut ist.
Ja,
Wahnsinn. Natürlich nicht bei allen, aber hier, vor allem bei diesen beiden Holzkeulen, ist das auf jeden Fall der Fall. Und ich weiß jetzt nicht, ob es nur an dem Fund dieser beiden Holzkeulen liegt, aber es ist tatsächlich so, dass das so ein bisschen Aufbruchsstimmung bringt. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass es ein Novum ist in Norddeutschland, 2 Holzkeulen, Menschenreste und das alles aus der Bronzezeit zu finden.
Okay, ja, gut.
Fand ich auch ganz witzig, diese Formulierung. Auf jeden Fall passiert jetzt endlich was. Also es dauert immer noch ein bisschen, ne, bis zum Jahr 2006, also 7 Jahre dann, bis sich dann eben schließlich mit Detlef Janssen und Thomas Terberger, 2 Archäologen der Universität Greifswald, dazu bereit erklären, den Fundort gemeinsam zu untersuchen. Und am 9. November 2006 werden Ihnen im Arbeitsraum in Schloss Willigrad am Schweriner See die Funde präsentiert. Das Schloss ist damals das Hauptquartier der Archäologieabteilung des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und ja, David, was wird wohl in diesen insgesamt 16 relativ großen Kartons drin gewesen sein?
Knochen.
Ja, hauptsächlich Knochen, Menschenknochen. Große Oberschenkelknochen, Schienbeine, Rückenwirbel, Rippen, Schulterblätter, Ellen, Speichen, Schlüsselbeine. Hauptsächlich aber Schädel. Die, wie die anderen Knochen, auch ziemlich dunkel verfärbt und teilweise fast schwarz sind, also von den Torfen. Also, und wir müssen uns vorstellen, dass jetzt, ja, die meiste Zeit, so stelle ich mir das zumindest vor, darauf geht, eben diese Knochen jetzt zu untersuchen und sich ständig mit irgendwelchen Knochen zu umgeben. Weiß das nicht, ob das was für mich wäre.
Schaurig. Also ein historisches Massengrab, das diese Archäologen jetzt hier aufbereiten müssen.
Ja, aber ich glaube, eine ganz gängige Arbeit für Archäologen und Archäologen,
ja.
Die im Feld der Schlachtfeldarchäologie tätig sind.
In dem Fall sicherlich. Ich meine, viele archäologische Arbeit ist auch nicht natürlich nur an Knochen.
Das stimmt, ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Schlachtfeldarchäologen sich trotzdem dann ja freuen, also einfach aus Eifer, also aus Freude an ihrem Job, wenn sie eben so einen Fund untersuchen dürfen.
Ja, auf jeden Fall. Also die beiden haben großes Glück und das wissen sie vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Also immer noch sind sie so ein bisschen skeptisch. Aber ja, jetzt sind sie erstmal sozusagen damit konfrontiert und bekommen jetzt auch die Gelderunterstützung. Unter anderem die Deutsche Forschungsgemeinschaft steigt dann mit ein und auch ja das Bundesland selbst, das Ministerium, das Kultusministerium, bezuschusst jetzt auch die Forschung. Und das ist ja wie bei so vielen unterschiedlichen Forschungstätigkeiten natürlich ganz zentral, weil sonst passiert einfach sehr wenig. Wobei man auch sagen muss, und das kommt immer wieder durch, dass dort wahnsinnig viele ehrenamtlich tätig waren und auch eigentlich diese ganze Ausgrabung nur durch dieses Ehrenamt möglich gewesen ist, der Bodendenkmalpflege auch. Ja, das erwähnen eben auch nochmal die Wissenschaftler im Tollensetal.
Ja, super.
So, jetzt aber geht es los. Von 2008 bis 2015 werden zahlreiche Ausgrabungen durchgeführt. Und um weiter vorwärts zu kommen, nehmen die Forschenden jetzt erstmal Kontakt mit Unterwasserarchäologen auf. Denn auf dem Flussbett werden weitere Objekte aus der Bronzezeit erwartet, die eben nochmal Auskunft eben zu diesem Ereignis geben können, zu dieser Schlacht. Mit Taucheranzügen und 30 Kilogramm Gepäck um die Schulter und Metalldetektor gehen sie jetzt auf die Suche nach Spuren und werden direkt fündig. Die Forschungstaucher treffen in den Jahren 2008 und 2009 weiter südlich, wieder flussaufwärts, auf eine weitere Fundschicht mit menschlichen Knochen und Waffenteilen, hauptsächlich wieder Pfeilspitzen. Dabei weisen aber beispielsweise zwei Schädel deutliche also Impressionsfrakturen auf und in einem anderen Schädel wiederum steckt eine Pfeilspitze und zwar fest im Hinterkopf. Wie die Knochenfunde vorher auch, so liegen die Knochen auch hier größtenteils nicht mehr im anatomischen Verbund. Das heißt, sie liegen lose da und das erschwert natürlich die Rekonstruktion der Geschehnisse,
ja.
Weil ein ganz zentraler Teil der archäologischen Arbeit, vor allem wenn es um die Rekonstruktion oder der Geschehnisse und Ereignisse geht, ist eben zu erfahren, wie diese Menschen dort gelegen sind. Also ganz typisch ist das Beispiel ja Pompeji und das ist eben hier nur sehr, sehr schwer möglich, weil die Knochen eben über die Zeit sich so ein bisschen verteilt haben.
Absolut. Also wie man den Fund auffindet, die Lage, wie die Person gefallen ist, das ist wahnsinnig wichtig, um eine Situation zu rekonstruieren. Und ich glaube, Viktor, auch wenn ich damit ein bisschen Eigenwerbung mache, selten haben wir es besser gehört, wie man das nachvollziehen kann und rekonstruieren kann, als in unserem Fall, wo wir über ein schwedisches Massaker berichtet haben, das aufgrund gerade der Position auch der Knochenfunde sehr, sehr gut rekonstruiert werden konnte.
Na, und hier haben wir eben ein Gegenbeispiel. Also es gibt Knochen, die eher in einem anatomischen Verbund sind, wo ein paar Knochen eben zusammenliegen. Ein komplettes Skelett, das wird eigentlich oder wurde nirgendwo gefunden, soweit ich weiß. Aber das kann dann Aufschluss darüber geben, wie sie ungefähr gelegen haben.
Ja.
Aber es ist eben sehr, sehr schwierig. Und wenn man eben hören will, wie es anders sein kann, dann nochmal dieser Hinweis und dieser Tipp zu dieser Folge. Und ich weiß jetzt natürlich nicht mehr die Nummer, aber David, du hast gerade noch ganz schnell nachgeguckt und kannst es jetzt, glaube ich, sagen.
Ja, wir können ja schneiden. Also wer auch hier nochmal ein anderes Beispiel möchte, wie du sagst, Gegenbeispiel, aber auch ganz spannend, archäologische Rekonstruktion. Das war Folge 106, das Massaker von St. Biborch. Eben da auch eine ganz, ganz alte Rekonstruktion, so eines, in dem Fall wohl ein Massaker. Ja,
ja, spannender Tipp, vielleicht höre ich auch nochmal rein. Aber bei uns, wie gesagt, eben kann man daraus sehr wenig ableiten. Auch hier an diesem Fundort wurde tatsächlich noch ein goldener Armring gefunden und vier bronzene Spiralröllchen. Aber diese Funde bleiben eigentlich die Ausnahme, weil also zeitgenössisch wertvolle Objekte kaum entdeckt worden sind. was dafür spricht, dass die Leichen geplündert worden sind nach der Schlacht.
Ja.
Und das heißt, dort, wo diese Wertgegenstände überdauert haben, ist davon auszugehen, dass die Leichen einfach nicht so gut erreichbar waren, vielleicht schon unter Wasser lagen. Genau, weil diese Funde tatsächlich, weil es sie gibt, aber eben sie sehr selten sind.
Also wenn wir davon ausgehen, dass hier wirklich 4000 Menschen gekämpft haben, können wir auch, denke ich, davon ausgehen, dass die Menschen der Umgebung, die es ja sicherlich gegeben hat, das auch mitbekommen haben. Und also allein das würde für mich jetzt, ich spekuliere natürlich nur, aber würde eben dann schon erklären, wieso diese Leichen auch alle oder fast alle geplündert werden.
Ja.
Also es ist auch naheliegend. Wenn wir auch davon ausgehen, dass es vielleicht nicht die einzige Schlacht, die es damals gegeben hat, dann ist klar, dass die Leute auch natürlich das mitbekommen und dahin gehen und alles mitnehmen, was sie können. Ja. Wenn es nicht irgendeine Siegmacht im Fall dieses Kampfes sowieso getan hat.
Richtig, genau. Das wäre gerade noch meine Anmerkung gewesen. Auch das, diese Hypothese gibt es aber beide eben, die du gerade genannt hast. 4 Jahre später dann, 2013, also wir springen jetzt von 2009 nach 2013, dort gelingt dann der nächste große Coup. Wir müssen uns vorstellen, dass dazwischen natürlich auch noch weiter geforscht, gebuddelt, aber auch mit dem Pinsel gearbeitet wird. Also es ist eine ganz komplexe Arbeit an so einer Ausgrabungsstätte. Dieser Coup gelingt beim Tauchgang mal wieder, denn dort wird ein Eichenpfosten entdeckt und dieser Eichenpfosten, der ist sozusagen dann der Startpunkt, um dann nachzuweisen, dass eben an dieser Stelle ein Damm existiert hat.
Mhm.
Also das wird tatsächlich auch eben im Zuge dieser Forschung dann erst herausgefunden. Als sich die größeren Ausgrabungsprojekte jetzt fast schon dem Ende neigen, denn die Finanzierung geht auch langsam, das Geld geht langsam aus. Weiterhin größtenteils nur Skelettreste gefunden werden, ist dann die Freude und Überraschung ziemlich groß, als im Jahr 2016 doch noch was passiert. Und zwar werden am Westufer des Flusses nicht nur weitere Skelettreste gefunden, sondern die Reste eines wenigen Zentimeter breiten Blechzylinders und der komplette Inhalt davon. Insgesamt 31 Bronzeobjekte befanden sich jetzt hier ganz nah beieinander und darunter auch ein daumenlanger Meißel und eine etwas längere Messerklinge. Und bei den Bronzeobjekten handelt es sich größtenteils um Altmetall oder auch Hackbronze, wie man es auch nennt. Und das war ein ganz wichtiges Tauschgut. Und mit dem Meißel konnte man eben die gewünschte Stückelung dann auch erreichen. Also konnte man das Altmetall dann dementsprechend zustückeln. Und das heißt, dass diese Bronzeobjekte sozusagen auch das Münzgeld eines Kriegers darstellten. Und dieses Münzgeld lag eben in einer Holzschachtel. Und diese Holzschachtel wurde mit mindestens 3 Bronzezylindern zusammengehalten. Die Zylinder wurden gefunden und eben auch die Bronzeobjekte. Mhm. Und über andere Funde, die teilweise auch in Süddeutschland gemacht worden sind, konnte man eben rekonstruieren, dass hier vermutlich eben noch eine Holzschachtel im Spiel war, die jetzt eben nicht mehr aufzufinden ist.
Okay, also im Prinzip der persönliche Vorrat, die Geldbörse eines der Teilnehmer.
Ja.
Sehr spannend.
Okay. Genau. Und auch die Archäologen sprechen eben von dem Portemonnaie eines Kriegers.
Mhm.
Und das ist durchaus ein ungewöhnlicher Fund, weil es eben auch nochmal viel über den Handel dort aussagt und wie die Menschen eben miteinander in Kontakt getreten sind. Und dieses Bronzezeitschächtelchen, das, wie gesagt, kennt man eben vor allem aus Funden in Süddeutschland und auch Nordfrankreich, wo es als Grabbeilage von männlichen Kriegern dient. Die Frage ist also jetzt, ob es sein kann, dass eine große Gruppe junger Männer sich tatsächlich aus dem südlichen Mitteleuropa auf den Weg gemacht hat, um hier im Tollensetal Krieg zu führen.
Mhm.
Und nach 1000 Stunden im Fluss, unzähligen Begehungen mit Metalldetektoren, einer Untersuchung von 500 Quadratmetern Fundschicht an Land und im Wasser, zahlreichen Bohrungen, umfangreichen naturwissenschaftlichen Analysen, gibt es jetzt, 20 Jahre nach der Entdeckung des Schlachtfeldes, ein erstes Indiz für die Herkunft einer Gruppe von Kriegern. Bevor wir diese Spur weiterverfolgen, wollen wir erst einmal die Ergebnisse der Untersuchung festhalten, die eben auch dafür sprechen, dass es sich hier tatsächlich um eine Schlacht gehandelt hat. Hierfür wäre es schon mal gut, das Geschlecht und Alter der Opfer herauszufinden. Also ob hier tatsächlich nur junge Männer unterwegs waren. Eine gefundene Gürteldose und Gewandnadeln sprechen nämlich durchaus erst einmal gegen diese Theorie. Oder man müsste eben die Frage nochmal neu formulieren, haben hier vielleicht auch Frauen mitgekämpft? Das würde aber eigentlich gegen den bisherigen Forschungsstand sprechen, bezogen auf die nordeuropäische Bronzezeit, wenn es um Kriegsführung geht.
Wir kennen ja aus einer anderen Folge zu unseren antiken Amazonen, der alten Amazonen, dass es nicht immer garantiert ist.
Richtig.
Aber durchaus wahrscheinlich die Regel. Aber sicher sagen können wir es nicht. Vor allem sollten wir nicht von Anfang an davon ausgehen, denn sonst hat man oft Falschfunde, so wie bei den skythischen Kriegerinnen. Ne?
Das stimmt. Es ist natürlich, die Amazoninnen haben natürlich in einer anderen Region
Absolut.
Gelebt und gewaltet. Und das ist, soweit ich weiß, eben der bisherige Forschungsstand zur nordeuropäischen Bronzezeit. Aber der kann sich, wie wir jetzt auch in der Folge sehen, natürlich jederzeit ändern.
Nee, ausgehen kann man davon. Ich will nur sagen, dass das Beispiel uns zeigt, dass man eben nicht alle anderen Dinge dadurch ausschließen sollte, ne, von vornherein. Weil sonst kann es sein, dass man die Funde falsch zuordnet.
Ja.
Ich gehe natürlich stark davon aus, dass das hier richtig zugeordnet wurde. Also auf jeden Fall, keine Frage.
Aber genau das wollen die Forscherinnen dort auch machen. Also auch sie wollen eben herausfinden, wer waren jetzt diese Leute.
Perfekt.
Und dafür wurde eine anthropologische Knochenanalyse gemacht und die liefert ziemlich eindeutiges Ergebnis. 97% sind Männer, 3% sind nicht genauer zu bestimmen. Eindeutig weiblich ist also keines der Opfer.
Mhm.
Interessant ist auch, dass das alles junge Männer zwischen etwa 20 bis 40 Jahren waren. Und diese ausgeprägte Männerdominanz spricht gegen eine gewöhnliche Sterbepopulation, wie die in einer ländlichen Siedlung beispielsweise. Und natürlich auch dafür, dass hier tatsächlich bewusst Krieg geführt worden ist.
Ja.
Weil wir eben auch hier von der Opfergruppe nicht sagen können, das war irgendwie eine Fehde zwischen zwei Familien, da waren Kinder beteiligt, ältere Menschen beteiligt, also unabhängig auch jetzt von der Einteilung in Mann und Frau. Dafür, dass das Ganze eine Schlacht war, sprechen natürlich auch die Skelett- und Schädelfunde mit den jeweiligen Verletzungsspuren. Bei manchen Funden ist es ziemlich offensichtlich, dass eben das auf eine gewaltsame Einflussnahme zurückzuführen ist, wie beispielsweise der Oberarmknochen mit dieser eingebohrten Pfeilspitze. Es gibt aber auch noch einen Schädel mit einem kreisrunden Loch im Hinterkopf, ungefähr so groß wie eine Kinderfaust. Also hier hat der Täter vielleicht sogar die Holzkeule von Ronald Borgward in der Hand gehabt und zugeschlagen. Dann haben wir aber noch andere Funde, also ein Schädelknochen, in dem im Hinterkopf eine bronzene Pfeilspitze beispielsweise steckt. Oder ein Schädel, bei dem auf Höhe der Stirn ein gewaltiger Schnitt nicht zu übersehen ist. Also ich werde am Schluss ja noch die Literatur nennen und das ist alles sehr, sehr bildlich dargestellt, auch diese aktuellsten Ergebnisse und kann ich auch nur empfehlen. Und dieser Schnitt ist sehr wahrscheinlich nur mit einem Schwerthieb zugefügt worden.
Man muss dazu sagen, wenn ich hier kurz einhake, ich glaube, die Spezialistinnen oder Spezialisten können auch aufgrund dieser Verletzungen, wie die angeordnet sind, teilweise bestimmen, aus welcher Richtung sie zugefügt wurden. Vielleicht wolltest du das auch noch sagen, aber auch das kann beispielsweise einen Unterschied ausmachen, ob die Leute in einem Schlachtverlauf getötet wurden, ob sie geflohen sind, während sie getötet wurden oder ob sie beispielsweise hingerichtet wurden, also ob sie standen oder saßen. Also man kann auch viel mehr rausfinden, als man vielleicht zuerst denkt.
Ja. Und das sind auch noch ganz zentrale Elemente und am Schluss bei der Rekonstruktion dann auch der Geschichte werden wir nochmal genau darauf eingehen, denn da gibt es ganz zentrale Merkmale. Vielleicht hat man ja gerade schon auch den Hinweis gehört, also die Pfeilspitze steckt beispielsweise im Hinterkopf. Das sind sozusagen die sichtbaren Spuren, aber es gibt noch unsichtbare in Anführungsstrichen, also mikroskopisch kleine Einkerbungen, winzige Absplitterungen. Die machen allerdings den größten Teil eigentlich der Verletzungsspuren aus und die weisen auch nochmal auf großflächige Gewaltanwendung hin. Zur Analyse bestimmter Verletzungen bedienen sich die Forschenden jetzt sogar virtueller 3D-Modelle. Und die wurden entwickelt aus computertomografischen Aufnahmen und Datenbanken über Materialeigenschaften, also hochgradig komplex, aber man wollte das Ganze eben rekonstruieren können. Und mit Hilfe dieser neuesten Methode lässt sich beispielsweise nachweisen, dass ein Oberschenkelknochen, der vom Oberschenkelhals abwärts diagonal gespalten war, dass das nicht durch einen Sturz vom Pferd passiert ist, sondern durch eine spitze Waffe wie eine Lanze. Ja, dadurch ist der Oberschenkel regelrecht auseinandergesprengt worden.
Ach du meine Güte.
Und es gab erst die These, dass ein Reiter gestürzt ist, denn, das habe ich noch gar nicht gesagt, relativ früh sind auch Knochenreste von insgesamt 5 Pferden gefunden worden.
Das ist auch nochmal interessant. Ja.
Und es gab die These, dass dort eben ein Reiter gefallen ist. Die konnte dann aber daraufhin verworfen werden. Und jetzt, nach den Knochen, kommen wir noch zu den Waffen, von denen inzwischen 80 gefunden worden sind oder Waffenteilen. Das wird dort zusammengenommen, also auch mit dem Pfeilprojektilen. Sie waren für die etlichen Verletzungsspuren verantwortlich, so ja die These. Doch auch das soll genau untersucht werden. Die Forscher im Tollensetal wollen eben sicher gehen. Und David, wie könnte man sowas vielleicht noch untersuchen, dass das sozusagen mit den Verletzungsspuren übereinstimmt?
Ich denke, auch da kann man Computerbilder erstellen, um das zuzuordnen. Ansonsten kann es sein, dass es an den Knochen noch eventuell Spuren gibt. Also die beispielsweise auf das Material vielleicht hindeuten oder so. Ja,
das ist sicher auch möglich. Und es vorher eben hatten wir die Computertomographie als mögliche Methode. Hier geht es nochmal darum, sozusagen das Ganze auch als Feldversuch darzustellen.
Ach so.
Das passiert beispielsweise bei der Schlacht am Little Big Horn und das passiert auch hier wieder. Das heißt, nachdem die Radiokarbonuntersuchung erstmal ergibt, dass die Reste der Waffen zu den Resten der Knochen übereinstimmt, wird hier ein Feldversuch unternommen. Glücklicherweise müssen die Archäologen natürlich nicht ihre eigenen Knochen hinhalten, sondern es werden Schweineknochen sein. Und die werden dann mit Repliken bronzezeitlicher Waffen bearbeitet, sozusagen.
Ja.
Also Keule, Schwert, Dolch, Lanze, Pfeilbogen.
Oh ja.
Das alles wird benutzt. Und soweit es möglich ist, zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung, dass die Verletzungen durch diese Waffen verursacht wurden. Und erstaunlicherweise zeigen die Versuche für alle Militärhistoriker der Bronzezeit, dass Flint- bzw. Feuersteinprojektile aufgrund ihrer leicht gezähnten Kanten eine bessere Schnittwirkung haben als Bronzeprojektile. Und das ist durchaus erstaunlich, weil Feuersteinprojektile gibt es schon viel länger als Bronzeprojektile. Und diese Feuersteinprojektile haben eben auch eine stärkere Durchdringungstiefe.
Bronze ist ja auch ein bisschen weicher, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die sich auch nicht so gut eignet, eventuell dann im Vergleich zu anderen Materialien als Pfeilspitze.
Ja, kann gut sein.
Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
Ich kann das jetzt auch nicht genau bestätigen oder verneinen.
Bis es eben Eisen dann gibt in der Eisenzeit, gab es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten,
ja,
so einen Pfeil effektiv herzustellen. Die werden sich das natürlich gut überlegt haben, die Leute damals.
Ja. Ja, mit dem Eisen kommt natürlich auf jeden Fall dann ein härteres Material, das dann die anderen Materialien verdrängt. Aber genau, woran es genau liegt, könnte eben sein, dass das weniger hart war.
Ja.
Wir wissen es nicht. Vielleicht wisst ihr es, dann könnt ihr uns schreiben. Was aber auch noch herausgefunden worden ist, und das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig für unsere Geschichte, ist, dass die Pfeilspitzen auch ganz schwer zu entfernen waren aus dem Testfleisch sozusagen auch vom Schwein. Das bedeutet, dass die Projektile nach der Schlacht in den Leichen stecken geblieben sind und dann später abgelagert worden sind und deshalb eben so nah bei den Knochen auch liegen. Wir müssen uns vorstellen, dass die meisten dieser Projektile irgendwann in einem Menschen gesteckt haben. Und dass sie nicht einfach nur da rumlagen und ihr Ziel jedes Mal verfehlt haben. Hätten sie ihr Ziel verfehlt und wäre der Pfeil ganz geblieben, also mit dem Schaft sozusagen, dann hätten sie wahrscheinlich auch den Pfeil wieder aufgesammelt.
Ja, stimmt. Das ist ja schon sehr wertvoll. Das hätte ich auch gedacht, dass sie die wieder einsammeln.
Ja. Mit dem Labor und am Computer erfolgen dann weitere Untersuchungen, sogenannte Mikro-CT-Analysen, also Computertomographie, dafür steht CT, bei denen auch noch Einschusskanäle genau untersucht werden. Und auch, ob mögliche Heilungsreaktionen am Knochen zu erkennen sind. Und das Ergebnis zeigt, dass viele Knochen perimortale Läsionen aufweisen, also Schädigungen, die unmittelbar vor oder nach dem Sterben des Individuums erfolgt sind, beziehungsweise dessen Tod dann verursacht haben. Das heißt, dass das Ganze eben auch mit Gewalt herbeigeführt worden ist und die Menschen nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Und außerdem lässt sich auch nachweisen, dass diese Männer wahrscheinlich kampferprobt waren, denn es konnte nachgewiesen werden, dass einige Wunden wieder geheilt worden sind, einige Knochenbrüche sozusagen wieder verheilt sind.
Ältere.
Ja. Ältere, genau, sodass man davon ausgeht, dass eben diese Männer schon vorher in Kämpfe verwickelt waren, was dafür sprechen würde, dass es sich hier um eine trainierte Gruppe handelt, die nicht aus einem Affekt heraus gehandelt hat. Interessanterweise sind außerdem Verletzungen, die durch Hieb oder Schnitt herbeigeführt worden sind, überwiegend in der vorderen Körperhälfte zu verorten. Andererseits sind Verletzungen durch Pfeilschüsse häufiger auch im rückwärtigen Körperbereich zu beobachten. Und das war ja auch nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir eben auch noch machen können, um dann das Ganze rekonstruieren zu können.
Ja. Ja.
Und die Opfer bei Welzin 20, die könnten also von hinten beschossen worden sein, denn dort wurden ja wahnsinnig viele Pfeilspitzen gefunden und unter anderem auch dieser Oberarm, der tatsächlich auch von hinten sozusagen durchbohrt worden ist.
Ah, ja.
Und zuletzt, und damit kommen wir eigentlich zum Ende unserer Analyse, nicht zum Ende unserer Geschichte, ist es auch so, dass immer wieder der Schädel betroffen war, also von diesen Hieb- und Stichverletzungen, und das zeigt, dass die Menschen da sehr wahrscheinlich mit einer Tötungsabsicht gehandelt haben. Es ist nicht ganz sicher, ob das jetzt immer im Kampf passiert ist oder ob das danach eine Hinrichtung war oder dass Gefangene dann einfach nochmal ermordet worden sind. Aber es wird schon davon ausgegangen, dass es einen Teil des Kampfes ausgemacht hat. Wir wollen aber jetzt nochmal der Frage nachgehen, woher denn diese Krieger kamen. Es gab ja schon die These, dass sie vermutlich aus dem Süden gekommen sind.
Ja.
Ein Teil zumindest davon. Die Frage ist aber, was spricht alles dafür und was spricht eigentlich auch dagegen? Eine DNA-Analyse im Jahr 2017 widerspricht nämlich erst einmal der These, dass eine Gruppe aus dem Süden kam. Denn die Kämpfer unterscheiden sich genetisch nicht sehr stark voneinander. Und man kann das auch nicht in zwei Gruppen aufteilen. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit die DNA-Analyse hier überhaupt ausreichend Auskunft geben kann. Deshalb sucht das Forscherteam weiter. Sie wollen eben herausfinden, woher kamen diese Menschen. Und dafür gibt es eine ganz bestimmte Methode. Mhm. Sie holen sich da auch Hilfe von einem Archäologen der University of Wisconsin-Madison. Und diese Methode heißt Strontium-Isotopen-Analyse.
Aha. Ja, natürlich, die Isotope. Jetzt, wo ich es höre, erinnere ich mich doch dran.
Ja. Sie schicken 52 Zähne ein und warten dann auf die Ergebnisse. Die Isotopenwerte von Blei, Strontium oder Strontium, Sauerstoff und Kohlenstoff geben nämlich Auskunft über Nahrung und das Wasser, das die Menschen aufnehmen. Mhm. Und damit eben auch, wo so ein Mensch aufwächst. Und das Ergebnis ist, dass die meisten Opfer aus der Großregion rund um das Schlachtfeld kamen, also aus dem heutigen Nordosten Deutschlands. Aber Price, so heißt der Archäologe, stellt auch fest, dass mehr als ein Drittel vermutlich woanders aufgewachsen ist. Die Strontium-Isotopenwerte stimmen wohl mit Daten überein, wie sie aus Böhmen und dem östlichen Mittelgebirge bekannt sind.
Mhm.
Also dem heutigen Tschechien ungefähr. Genauer geht es leider nicht, sodass Terberger und seine Kollegen nicht genau bestimmen können, woher die Krieger jetzt kamen. Auch eben eine Aufteilung in zwei Gruppen lässt sich dadurch erstmal schwer nachweisen. Weil das, wie gesagt, relativ ungenau ist und wir müssen vorstellen, dass diese Isotopenwerte natürlich nicht uns sozusagen genau zeigen, okay, die kommen genau aus der Region und die kommen genau aus rund um das Tollensetal, sondern es ist sozusagen ein Graph, der so ein bisschen zeigt, wie nah die diese Isotopen denen ähneln, die eben dort gängig sind. Und das sind ganz unterschiedliche Auswüchse sozusagen. Deshalb möchten sich Terberger und seine Kollegen jetzt nicht nur darauf verlassen. Sie untersuchen jetzt noch einmal die Bronzefunde auf ihre mögliche Herkunft und stellen fest, dass viele Objekte nicht unbedingt zu den nordischen Bronzezeitkulturen passen. Bronzepfeilspitzen sind in Norddeutschland nämlich ziemlich selten und kommen häufiger südlich vom Rheinland vor oder im heutigen Tschechien im Mittelgebirge. Ein Indiz dafür, dass Kämpfer eben vermutlich aus dem Süden kamen. Ein weiteres ist ein Schwert, das anderen ähnlich ist, die Archäologen beispielsweise in Süddeutschland gefunden haben. Und zuletzt sind auch die geborgenen Gewandnadeln eher aus Bayern und Mähren in Tschechien bekannt. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist nämlich genau dieses Gebiet im südöstlichen Mitteleuropa. Laut den Archäologinnen und Archäologen weisen sie am deutlichsten darauf hin, dass viele der beteiligten Kämpfer aus dem Süden bzw. Südosten kommen könnten. Und tatsächlich ist die Entwicklung wohl so, dass immer mehr darauf hindeutet. Ich formuliere das genauso vorsichtig im Prinzip wie die Forscher selbst, die aber dann später bei der Rekonstruktion, das werden wir sehen, auch davon ausgehen, dass hier ein großer Teil womöglich aus dem Süden kam. Woher genau, weiß man nicht. Vieles spricht aber, und das steht für die Forscher fest, dafür, dass es ein überregionaler Konflikt war, also dass dieser Konflikt eine überregionale Dimension hatte. Das ist eines der Fazits. Nachdem wir jetzt der Forschungsgeschichte und den gefundenen Objekten auf den Grund gegangen sind und dabei die Untersuchung von 300 Metallfunden, über 12.000 Knochen von 144 Menschen auf einer Strecke von 3,5 Kilometern entlang des Flusses verfolgt haben, wird es jetzt endlich Zeit für einen Rekonstruktionsversuch. Denn immerhin sind seit 2019 die systematischen Grabungen im Tollensetal vorerst abgeschlossen, auch wenn die langwierige Auswertung der Fundstücke natürlich bis heute anhält. Und natürlich sind immer noch etliche Fragen ungeklärt. Joachim Krüger, Sebastian Lorenz, Gunula Littke und Thomas Terberger, allesamt langjährige Forscherinnen und Forscher am Schlachtfeld am Tollensetal, präsentieren uns aber trotzdem ihren Rekonstruktionsversuch. Es ist, soweit ich weiß, der aktuellste gibt es ja eigentlich nicht, aus einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2020. Sie ist, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, denn sie basiert tatsächlich rein auf Vergleichsfunden aus der nordeuropäischen Bronzezeit, den tatsächlichen archäologischen Funden aus dem Tollensetal und den naturwissenschaftlichen Auswertungen. Also im Prinzip aus allem, was ihr jetzt auch gehört habt.
Ja, und allem, was es gibt, nehme ich mal an.
Bisher. Ja. Passend zur Erzählung hat der Künstler und Illustrator Karol Schauer das Kampfgeschehen bildlich rekonstruiert. Diese Rekonstruktion ist auch das Folgencover und sie bleibt natürlich subjektiv, aber basiert eben auf den wissenschaftlichen Ergebnissen. Das Bild ist auch in der aktuellen wissenschaftlichen Publikation der vorgenannten Autoren abgedruckt. Jetzt aber kommen wir zur Interpretation der Funde. Von Süden her hat sich vor 3300 Jahren eine große Gruppe aus dem südlichen Mitteleuropa auf den Weg in das Tollensetal gemacht. In dichten Gebüsch und Wald versteckt hat die Kriegergemeinschaft zum Ziel, die Talquerung einer alten Ost-West-Handelsroute unter Kontrolle zu bringen. Diese führt von der Oder bis zur Mecklenburgischen Seenplatte. Und gleichzeitig kreuzt sie an dieser Stelle die Nord-Süd-Verbindung über die Tollense in Richtung Ostsee. Sie wollen also diesen Handelsknotenpunkt unter Kontrolle bringen. Die Gruppen, ihr Handelskarawan mussten nämlich hier mit Rohstoffen wie Kupfer, Zinn, aber auch Wolle und Gold durch. Und für eine Schutzmacht von so einem Handelsknotenpunkt konnte das natürlich ja wirtschaftlich sehr attraktiv sein. In Besitz dieses so wertvollen Handelsknotenpunktes ist aber um 1300 vor unserer Zeitrechnung eine andere Gruppe. Die verteidigt diese Talquerung. Vom Hang aus im Westen marschieren jetzt hunderte Krieger auf eine Holzbrücke zu und versuchen im sumpfigen Dickicht versteckt zu bleiben. Dann, angeführt von einem Anführer, der vielleicht sogar beritten ist, greifen sie eine zweite Gruppe an, die eben diese Talquerung verteidigt. Nach einem ersten Pfeilhagel kommt es zum Nahkampf, Mann gegen Mann. Mit ihren Schwertern, Knüppeln, Lanzen und Dolchen zielen sie jetzt auf die Köpfe. Vermutlich noch ohne Schutzausrüstung bekleidet oder bewaffnet, schützen sie sich mit ihren Händen und Armen. Doch das hat nur zur Folge, dass noch mehr Knochen brechen. Die vielen Skelettreste im Westen der Brücke zeugen übrigens von einem Gemetzel. Insgesamt 4000, ausschließlich junge Männer, kämpfen hier um Leben und Tod. Und letztlich sollte es den Angreifern gelingen, die Verteidiger an der Brücke bei der Talquerung in die Flucht zu schlagen. Sie flüchten natürlicherweise erst einmal flussabwärts in Richtung Norden und Osten. Für die Bogenschützen der Angreifer, die am Talhang auf diesen Moment warten, ist das ein gefundenes Fressen. Sie lassen jetzt einen Pfeilhagel auf die Flüchtenden regnen. Viele von ihnen flüchten daraufhin an eine Stelle, die etwas flacher ist, um dort erneut Stellung zu beziehen und sich bereit zu machen. Sie befinden sich jetzt dort, wo die Borgwarts 3300 Jahre später die ersten Überreste dieser Schlacht finden sollten, bei Welzin 20. Die Flüchtenden verschätzen sich aber komplett mit ihrem Zufluchtsort, denn dort bildet die Tollense durch ihren Mäander, durch die Flussschlinge eine natürliche Barriere. Sie werden jetzt für die Angreifer deshalb zu einer leichten Beute. Es folgt ein Pfeilregen, dem die Verteidiger zu entkommen versuchen und dabei werden ihnen von hinten Oberarme, Hinterköpfe und Rippen durchbohrt. Die unzähligen Einschusswunden und Verletzungen, die an den Knochen sichtbar sind, zeugen davon. Wenig später kommt es zwischen den beiden Gruppen zu einem letzten Kampf, bei der wieder Holzkeule, Lanzen und Dolche geschwungen werden, bis auch der letzte Mann besiegt ist. Ob es ein Teil der Verteidiger schafft, über die Tollense zu entkommen, bleibt unklar. Aber die Gefechte ziehen sich wohl bis ins Gewässer hinein. Als der Kampf schließlich vorbei ist, hört das Töten vermutlich immer noch nicht auf. Es ist denkbar, dass es anschließend zu Hinrichtungen und Opferungen gekommen ist. Dann, als auch dieser Teil der kriegerischen Auseinandersetzung abgeschlossen ist, werden die Leichen schließlich geplündert und die Skelette werden der Erde und dem Torf überlassen. Fraglich ist nur, ob, wie auf der Rekonstruktion, Pferde bereits als Reittiere gedient haben. Ganz ausschließen kann man das nicht, aber in der Regel handelt es sich bei den ponyähnlichen Pferden eher um Zugtiere. Das also ist ungefähr die Rekonstruktion dieser Geschehnisse. Und die zentrale Frage ist jetzt natürlich, ob es sich im Tollensetal um den ersten Kriegsschauplatz der Bronzezeit handelt. Und ihre Antwort lautet darauf, dass es von der Definition abhängt. Diplomatisch,
ja,
würde man sagen. Also davon, was ein Krieg eigentlich ist. Für den Begriff Krieg wird häufig ein Mindestmaß an professioneller militärischer Organisation vorausgesetzt, die wir aus den bisherigen Kenntnissen zur bronzezeitlichen Gesellschaft in Mittel- und Nordeuropa nicht unbedingt ableiten können. Die für die Bronzezeit absolut untypischen Dimensionen dieser Auseinandersetzung, vor allem eben, wenn es hier um Nordeuropa geht, und die möglichen Beweggründe für den Kampf deuten aber eher darauf hin, als auf ein ungeplantes Scharmützel. Denn Art und Größenordnung des Konfliktes setzen in jedem Fall eine differenzierte gesellschaftliche Ordnung mit den entsprechenden Machtstrukturen voraus. Dafür spricht hier in Mecklenburg auch, dass es Fernhandel gab, der durch die dort gefundenen Glasperlen und einem Seidenschleier aus dem Mittelmeerraum belegt ist. Auch dass wohl ausschließlich junge Männer an dem Kampf beteiligt waren, spricht vermutlich dafür, dass hier trainierte Krieger aufeinander getroffen sind. Die Ergebnisse aus dem Tollensetal zeigen, dass man noch einmal über die traditionellen Vorstellungen und das Bild der bäuerlichen Gesellschaft der Bronzezeit nachdenken sollte. Die Tollensetal-Forscher und Experten sind sich sicher, dass dieser Konflikt eine historische Dimension hatte, auch vor allem für die Nachfahren der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Diese Schlacht, dieses vielleicht Massaker, dieser Krieg ist mit Sicherheit in das kulturelle Gedächtnis der bronzezeitlichen Menschen eingegangen. Und auch wenn wir die Siegerpartei nicht kennen, so wird das Tollensetal für Jahrhunderte ein Ort des Schreckens oder zumindest des Gedenkens gewesen sein. Mhm. Immerhin waren schätzungsweise 500 bis 1000 Menschen hier gefallen. Wenn man ethnografische Quellen heranzieht, die für eine traditionelle Kampfesweise mit Pfeil und Bogen eine Todesrate von 10-20% ansetzen. Mhm. Ja, und bei Histogo gibt es ja auch immer den nicht zu unterschätzenden historischen Kontext, der hier noch einmal eine Rolle spielen soll. Vom 13. bis ins 11. Jahrhundert ist der Zustand im Mittelmeerraum regelrecht apokalyptisch. Vor allem im Östlichen. Angefangen bei der gewaltigen Schlacht von Kadesh im heutigen Syrien, die den Untergang der Hethiter einläutet, über den Untergang der mykenischen Burgen, dem Eindringen der Seevölker im östlichen Mittelmeerraum und auch Naturkatastrophen wie Erdbeben bricht die etablierte Welt der späten Bronzezeit im östlichen Mittelmeerraum regelrecht zusammen. Und die Frage ist natürlich, was bringt jetzt dieser globale Blick, wenn wir uns jetzt nochmal der Schlacht im Tollensetal zuwenden, die ja auch irgendwann zwischen 1300 und 1250 stattgefunden haben muss. Ja, dieser Zustand im östlichen Mittelmeerraum, der hat mit großer Sicherheit dazu geführt, dass bestimmte Wanderbewegungen eingesetzt haben, es Revolten gab und damit auch Einschnitte in den bisher bekannten Handel. Denn der war deutlich großflächiger, als viele es vielleicht glauben. Mhm. Zinn, Kupfer und Bronze, die zwar im hohen europäischen Norden fleißig bearbeitet wurden, aber dort nicht vorkamen, wurden so vielleicht selten und hätten deshalb auch hier zu einer handfesten Krise führen können. Gundula Littke, Thomas Telberger und Detlef Janssen, die Archäologen vom Tollensetal, gehen sogar davon aus, dass der Konflikt im Tollensetal szenarisch Ähnlichkeiten zu der Schlacht um Kadesh haben könnte. So dass es, wie gesagt, kein lokales Scharmützel war, kein ausufender Streit, keine rituelle Opfer- oder Begräbnisstätte, sondern hier fand eine echte Schlacht statt. Auf die Frage, wer die Sieger und wer die Verlierer waren, kann keine Antwort gegeben werden. Noch nicht, zumindest. Auch kann immer noch keine Siedlung oder Ortschaft nachgewiesen werden und das versuchen Archäologen und Archäologen händeringend zu ändern. Zumindest ist das, wie gesagt, immer noch der Stand jetzt hier am 26. März 2024. Mhm. Ganz persönlich glaube ich aber, erwarte ich fast, dass bereits in den nächsten Jahren neue Erkenntnisse zur vermutlich ersten Schlacht in Europa öffentlich gemacht werden. Und übrigens, wer vorhat, sich diesem Schauplatz mal zu nähern, wir haben ja auch viele Hörer, die sicherlich in Mecklenburg-Vorpommern sind und vielleicht auch schon auf dem Schlachtfeld waren, dort kann man auch immer wieder auf den Entdecker treffen, der dort immer noch sehr oft unterwegs ist, also Ronald Borgwardt.
Ja, wunderbar.
So heißt es zumindest in einer der aktuellsten oder aktuellen Veröffentlichungen aus dem Jahr 2020. Mhm. Ich selbst war noch nicht dort. In jedem Fall ist das auch das Ende dieser Geschichte.
Ja, dann bevor ich zu unseren üblichen Endbesprechungen komme, hätte ich noch eine Frage. Nämlich habe ich mich jetzt gefragt, woher gehen denn jetzt die Rekonstrukteure davon aus, dass die von Süden kommende Streitmacht gewonnen hat? Ist der Grund dafür, dass es weniger, wenn ich das richtig verstanden habe, weniger Knochenfunde gibt dieser Leute, die vermutlich aus dem Südosten kommen? Oder gibt es da irgendeinen anderen Grund, dass sie diese Annahme treffen? Warum nicht die aus dem Norden, die gewonnen haben?
Es ist so, dass die ersten Kampfhandlungen im Süden stattfinden und sich dann flussabwärts nach Norden ziehen.
Okay.
Und das ist im Prinzip die Hauptthese dafür, dass es den Angreifern gelungen ist, weil die Brücke befindet sich ganz im Süden.
Ja.
Die Verteidiger zurückzudrängen.
Mhm,
das ist, soweit ich weiß, aber eigentlich auch alles.
Okay. Ja.
Die Gruppen lassen sich nicht ganz klar aufteilen.
Ja.
Das ist leider so, noch so. Mhm. Aber genau, das ist der,
okay,
der Hauptgrund.
Weil ich war nämlich eher davon ausgegangen, dass man das gar nicht sagen kann, war dann überrascht, dass es sogar diese Schätzung gibt. Aber das ist eben einfach eine bestmögliche Rekonstruktion. Das müssen wir uns natürlich klar machen, was hier vorgenommen wurde. Aber sehr spannend. Das macht das Ganze natürlich nochmal greifbarer. Also ich bin auch ein Fan immer von solchen Rekonstruktionen. Auch wenn man natürlich damit manchmal ein bisschen spekuliert. Machen wir beide ja auch ganz gerne. Mhm. Aber das eben auf Grundlage der besten verfügbaren Forschungsergebnisse. Das ist natürlich sehr spannend. Und ja, sehr cool, wie du das aufbereitet hast. Also da konnte man schon gut eintauchen in die damalige Lebenswelt dieser Menschen vor über 3000 Jahren, die deutlich vernetzter waren. Das sehen wir hier wieder ganz hervorragend und die eben an deutlich mehr gedacht haben als jetzt, sagen wir mal, den Quadratkilometer um ihr Gehöft herum, sondern die eben ganz regional übergreifende Vorstellungen hatten, Konflikte, Vernetzungen. Also das sind vielleicht fast schon interregionale, ich wollte jetzt nicht sagen interkontinentale, das wohl nicht, aber eben sehr, sehr weitreichende Beziehungen, die hier eben kriegerisch dann offensichtlich ausgetragen wurde. Und ich kann auch durchaus nachvollziehen, warum hier ein Kriegsbegriff verwendet wird, weil es ja dann schon so klingt, als wäre diese Streitmacht von Südosten nicht zufällig hier hingekommen, sondern wahrscheinlich mit einem ganz konkreten Ziel. Wahrscheinlich, weil sie aufgrund der Handelsbeziehungen genau wussten, was sie dort erwartet, was sie vielleicht dort bekommen können, wenn sie diese Schlacht gewinnen. Und ja, wer weiß, vielleicht war es auch eine Reihe von Konflikten. Wir können es, wie du gesagt hast, jetzt nicht so einfach und schön nachvollziehen wie anderswo, wo wir dann von so einer großen Schlacht irgendwie eine Steintafel finden oder irgendwas Ähnliches oder ein Papyrus. Das ist natürlich hier nicht möglich. Noch nicht zumindest, aber vielleicht finden wir andere Dinge, die darauf hinweisen. Also ich denke, man merkt schon auch, dass die Forschung hier zwar natürlich nicht mehr in den Kinderschuhen steckt, aber vielleicht auch noch einiges an Dingen vor sich hat, die noch gefunden und analysiert werden können. Das ist bei manchen anderen Regionen vielleicht noch ein bisschen einfacher, auch da Forschungsmittel zu bekommen. Spekuliere ich jetzt mal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht eine zweite Saison dann kommt, wo nochmal geforscht wird oder eine dritte oder wie viele wir da mittlerweile haben und da vielleicht noch einiges zu holen ist. Also ich finde, diese Erkenntnisse sind sehr, sehr spannend und machen aber auch Lust auf noch mehr. Und bestimmt können wir dann auch auf einiges hoffen, auf die Zukunft. Und mich hat jetzt natürlich auch interessiert, was du immer wieder erwähnt hast, was es da für Fotos gibt, weil ich bin auch ein Fan von Bildern. Schönes Bilderbuch und natürlich auch nochmal die Erklärungen und Analysen, dass man das so gut nachvollziehen kann, wie du es für uns jetzt auch gerade zusammengefasst und aufbereitet hast. Also sag mir gerne mal, was ich mir dafür noch durchlesen und anschauen könnte. Was ist die Fachliteratur?
Ja, komme ich gleich dazu. Vielleicht noch eine Sache. Also ich denke auch, dass man auf jeden Fall noch darauf hoffen kann, dass eben, habe ich ja auch selbst schon gesagt, dass hier noch mehr Funde gemacht werden. Ja. Tatsächlich ist es aktuell so, dass es in den letzten Jahren auch viel darum ging, einfach dieses Thema bekannt zu machen, Geld auch dafür auszugeben, das Ganze so ein bisschen aufzupeppen, eben auch zugänglich zu machen zu immer mehr Menschen, sodass ich glaube, dass in die aktuelle Forschung nicht mehr so viel investiert wird, wie vielleicht investiert werden sollte.
Schade.
Aber trotzdem wird, glaube ich, dort weiter geforscht und ja, es kommt immer darauf an, ob man irgendwie was Neues findet oder nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendein ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger irgendwie was findet und dann geht's wieder los.
Das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit bei diesen Ausmaßen, würde ich schon denken.
Und genau so mit so einem Bodendenkmalpfleger beginnt ja eigentlich auch unsere Geschichte und tatsächlich auch die meiste Literatur, weil das eigentlich eine ganz schöne Anekdote ist, die ja auch noch wahr ist. Und ein Buch beziehungsweise ein Heft, das ich sehr empfehlen kann und das ich nur habe, dank der Provenzalischen Archäologie Freiburg, denn dieses Buch ist nicht mehr verfügbar nach der Insolvenz der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft.
Oh, ja.
Also aktuell nicht verfügbar, aber vielleicht könnt ihr es irgendwo ausleihen in der Bibliothek, wenn es euch interessiert. Und ich komme jetzt auf jeden Fall mal zum Namen. Das ist Tollensetal 1300 vor Christus. Das älteste Schlachtfeld Europas ist von Joachim Krüger, Gundula Littke, Sebastian Lorenz und Thomas Terberger und ist aus dem Jahr 2020. Und dann gibt es sozusagen noch eine etwas kürzere Darstellung aus dem Jahr 2016, wo auch schon die meisten Forschungen abgeschlossen sind. Das heißt, das bronzezeitliche Schlachtfeld im Tollensetal, Fehde, Krieg oder Elitenkonflikt von Gundula Littke, Thomas Terberger und Detlef Jansen. Ja, genau, die beiden kann ich empfehlen, aber wie gesagt, also wenn man irgendwie an das erstgenannte Werk herankommt, ein Sonderheft mit wahnsinnig vielen Abbildungen, zu allen wissenschaftlichen Untersuchungen, alles sehr grafisch dargestellt, sehr anschaulich, sehr verständlich, dann unbedingt mal zugreifen und damit bin ich am Ende meiner Empfehlung.
Perfekt, danke dir und natürlich tun wir auch unser Bestes, um einige dieser Abbildungen auch bei uns zu zeigen auf Instagram und auf unserer Webseite. Das nur ganz kurz. Bevor wir darüber ganz kurz sprechen, versprochen nur ganz kurz, wollten wir aber noch eine Sache kommentieren, nämlich, dass wir so ein paar Dinge geändert haben. Eben einmal ganz offensichtlich unser Intro. Da haben wir jetzt ein neues Zitat. Der Grund dafür, das kann ich einfach mal kurz zusammenfassen, ist, dass uns einige Leute über die Jahre geschrieben haben, dass sie unser Intro toll finden. Das Feedback ist sehr gut. Aber manche haben ihm gesagt, es wäre noch besser, wenn wir Goebbels dort rausnehmen würden, der eben natürlich sehr markant schreit. Und natürlich hatten wir uns was dabei gedacht. Das ist eben auch ein sehr aussagekräftiges Zitat, um es jetzt mal nett auszusprechen, was natürlich auch einen wichtigen Teil der Geschichte zeigt. Trotzdem hat uns das überzeugt, was viele gesagt haben. Ja, es muss vielleicht nicht ganz so rabiat sein und man muss dem vielleicht keine Bühne geben. Ich denke, es gibt Pro und Contra, aber wir haben dann gedacht, wieso nicht auch vielleicht eine weibliche Stimme? Das hatten wir bisher auch nicht. Ja. Und da gibt es natürlich auch viele sehr geschichtsträchtige Zitate. Und tatsächlich haben wir gefunden, dass es da eben ein ganz fantastisches Zitat von Malala Yousafzai gibt. Und wir haben uns dafür eben entschieden und würden auch gerne eure Meinung wissen zu diesem neuen Intro.
Ja, auf jeden Fall. Und auch dank euch natürlich. Ihr habt uns auch gesagt, ach, sehr doch mal schön, wenn man auch eine Frau am Anfang im Intro hört.
Genau.
Und wir glauben, dass wir hier nicht nur irgendeine Frau gefunden haben, sondern eine ganz besondere und wichtige Persönlichkeit, die dann auch noch wirklich ein sehr ausdrucksstarkes Zitat sozusagen hier darlegt. Und ja, genau, wir sind mal gespannt, wie ihr das so findet. Und jetzt aber sind wir, glaube ich, am Ende.
Wir sind am Ende
angekommen.
Wir können wie immer sagen, unterstützt uns gerne. Ganz gerne so dürft ihr das auch machen über unser Premium-Angebot, also als His2Go Hero oder Legend, könnt ihr diese Folge oder habt sie vielleicht einen Tag vorher gehört. Ihr könnt auch immer unser regelmäßiges Quiz hören, in dem unsere Quizmasterin Chiara Fragen stellt und dabei auch solche Themen ausgräbt, wie glaube ich das heutige Thema, wenn ich mich nicht täusche, und viele andere spannende Themen, zu denen wir manchmal keine Ahnung haben, manchmal wissen wir es auch. Wir werden auf jeden Fall immer gut abgefragt von ihr. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, das Ganze werbefrei zu hören und natürlich das Thema selber auszusuchen, so wie ihr es hier auch wieder getan habt. Und ansonsten, wie gesagt, Instagram ist eine gute Adresse. Auch bei YouTube sind wir vertreten oder bei Twitter, jetzt X. Und ihr könnt uns auf his2go.de gerne besuchen. Alle weiteren Infos, wie ihr uns findet und uns unterstützen könnt, das ist wie immer in der Folgenbeschreibung. Wir sagen ganz, ganz großes Danke an alle, die das tun oder die uns einfach schreiben mit Feedback und Vorschlägen. Und dann, Viktor, würde ich sagen, wir sind gespannt auf das Feedback, gerade eben auch zu unserem neuen Sound. Und noch gespannter sind wir natürlich auf die neueste Folge, die danach kommt, also in 10 Tagen, wenn ich wieder dran bin. Und wir ja zeitlich gar nicht so weit davon entfernt unterwegs sein werden, aber natürlich in einer anderen Region. Mhm. Das passt wieder sehr gut als Abwechslung und mit einem ganz anderen Thema. Was das sein wird, das könnt ihr dann in 10 Tagen oder in 9 Tagen hören. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt guter Gesundheit und Stimmung. Genießt den jetzt anfangenden Frühling.
Macht das auf jeden Fall. Genau. Auch vielen Dank noch von mir und bis in 10 Tagen.
Bis in 10 Tagen. Ciao.
Tschüss. Die Wissenschaftler im Tollensetal.
Ja, super.
Im Tollensetal.
Ja, super.
So, jetzt aber geht es los.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.